Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 3 von Promis unter Palmen.
Let's go!
Dina, ich bin fix und fertig. Nicht, weil ich jetzt ausgiebig Karneval gefeiert hätte, ich wünschte, sondern weil ich das Wochenende ja in Belgien war. Und ich dachte, ich buche Wellness, aber ich habe ein Survival-Camp gebucht und jetzt bin ich krank.
Es sah schon sehr Instagrammable aus. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, war es auch, aber gleichzeitig gab es keine Heizung und man konnte nur mit dem Feuer wärmen, aber die Hütte war gar nicht isoliert. Das heißt, jeden Morgen bin ich wach geworden und es war eisig kalt.
Ich finde es ein bisschen witzig, dass du dem Kölner Karneval entfliehen wolltest mit Wellness und dann dort gelandet bist.
Naja, die Bilder sind schön, ne?
Das auf jeden Fall. Ich glaube, so ist es oft bei Instagram, oder? Das sieht dann halt so richtig verwegen und cool aus und dann in echt war es einfach ziemlich kalt. Denke ich mir auch immer beim Vanlife.
Ah, das war echt auch der Typ für seine.
Ich glaube, deswegen wird es halt nie was werden mit mir und Princess Lea.
Ich glaube, deswegen wird das nie was werden mit mir und ganz vielen Lesben.
Ist das ein Ding unter den Lesben, das Vanlife?
Wahrscheinlich mehr als in der generellen Bevölkerung. Ist mein Gefühl. Also ich kenne ziemlich viele, die das gerne mögen, aber ich kenne auch ein befreundetes Ehepaar, streitet auch regelmäßig darüber, weil die eine das halt liebt und die andere es hasst. Gibt's wahrscheinlich in jeder Beziehung.
Ich werde in diesem Leben nie mehr in einem Van schlafen. Aber ich würde eigentlich so gerne noch allen erzählen, dass du an Karneval warst. Aber ich habe mir überlegt, dass wir das am Mittwoch in die Story nochmal posten, am Aschermittwoch. Also wenn ihr das die Folge jetzt hört, morgen. Und dass die Leute mal raten können. Denn wir haben das Kostüm quasi. Okay, jetzt will ich mir Credit geben. Dabei habe ich keinen Credit verdient. Aber wir haben das zusammen. Ich stand neben dir, als du es ausgewählt hast. Das zählt ein bisschen, oder?
Du hast mich hervorragend beraten. Du kriegst auf jeden Fall Credit.
Wir waren nämlich letzte Woche, hatten wir 2 Tage zusammen und haben die Live-Show vorbereitet. Ich habe ein bisschen Angst, weil es jetzt doch so nah kommt auf einmal. Und dabei haben wir auch das erste Mal zusammen Reality-TV geguckt. Haben wir noch nie. Das ist, finde ich, ein bisschen verrückt.
Das war so schön. Und damit sich die Gott das mal vorstellen kann, ich wollte die ganze Zeit Sachen sagen und Dina war streng. Dina hat geschwiegen und wirklich hat das durchgezogen. Und ich hätte natürlich alles schon vorgespoilert und wollte am liebsten die ganze Zeit darüber reden, was da alles Krasses passiert. Aber weil ich das auch immer so hier mache, wenn ich halt zum Beispiel mit meiner Freundin gucke, bespreche ich halt auch alles direkt. Aber wir besprechen natürlich nur hier live.
Ich hasse die Leute, die beim Fernsehen gucken dazwischen reden. Bist du so eine? Das wusste ich nicht über dich.
Hast du doch gemerkt, oder?
Aber ist das was Generelles? Ich dachte, das wäre nur eine Tendenz, weil wir ja auch im Podcast drüber sprechen.
Ich glaube, es war jetzt schon noch doller. Aber ein bisschen bin ich auch so. Ich habe auf jeden Fall schon Kritik bekommen von meiner Schwester. Gleichzeitig gibt es auch Momente, wo ich das bei anderen hasse. Also keine Ahnung.
Okay, die Kritik würdest du von mir auch kriegen. Ich bin da richtig streng.
Verstehe ich. Kommt bei mir ein bisschen auf die Stimmung an.
Ich glaube, dann machen wir es einfach bis jetzt weiter wie bis jetzt. Wie wir es bis jetzt gemacht haben. Jeder guckt alleine Fernsehen. Und dann treffen wir uns erst hier, wenn wir es besprechen dürfen. Aber, Franzi, es sind noch andere Sachen passiert.
Wichtige Sachen.
Big Brother hat gegendert. Und Alice von Blitzlichtgewitter hat das in ihre Story gepostet und sie hat gesagt, wir haben es geschafft.
Das ist doch der
Wahnsinn.
Dass
es unser Verdienst war.
Ich hatte ein bisschen Gänsehaut.
Ich hatte total Gänsehaut. Das hat sich ganz groß angefühlt. Ich möchte einen kleinen Dämpfer drauf machen, ne? Denn, also ja, Big Brother hat gesagt, ein Containerchef oder Containerchefin. Und ich weiß nicht, ich hab echt noch nicht so viel Big Brother geguckt und ich weiß nicht, ob er das nicht schon immer gemacht hat. Wenn er jetzt gesagt hätte, Containerchefin, dann hätte ich mir den Credit gegeben. So wie er es jetzt gesagt hat, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich nehme es einfach mal mit. Ich möchte das schon einfach mal mitnehmen. Ich werde das auf meinen Lebenslauf jetzt schreiben. Als eines meiner größten Accomplishments, ich habe Big Brother zum Gendern gekriegt.
Das solltest du auch. Ich hätte das jetzt gar nicht angesprochen, hättest du das nicht gesagt.
Ich will da schon transparent sein, aber wir nehmen das einfach mal so mit.
Ja.
Wir nehmen das mit. Dann noch ein Ding zu Big Brother. Wir haben ja diese Roomtour veröffentlicht bei Instagram in 2 Teilen. Der erste Teil haben sich ein paar Leute angeguckt und den zweiten Teil, super random, haben sich irgendwie sehr viele Menschen angeguckt. Also hallo an die Leute, die deswegen hier im Podcast gelandet sind. Ich habe versucht zu verstehen, woran das liegt, ne? Denn ich bin ja Wissenschaftlerin. Ich möchte verstehen, warum manche Sachen auf Instagram besser funktionieren als andere Also ich möchte mir einbilden, dass ich den Code irgendwie gecrackt habe. Ich weiß es natürlich nicht, aber meine Idee ist ein bisschen, wir sind in dem zweiten Teil, sind wir sehr, wir tun zumindest so, als ob wir sehr streng wären.
Mehr streng sein auf Instagram?
Vielleicht, wir sind da sehr, es wirkt fast, als ob wir ranten würden. Also als ob wir uns so voll aufregen würden, dass da keine Privatsphäre auf den Toiletten sind. Dabei haben wir einfach nur, also wir haben es ja einfach nur ein bisschen übertrieben. Wenn man den ersten Teil, wenn man das losgelöst vom ersten Teil sieht, sieht das aus, als wären wir die übelsten Ranterinnen. Dabei fanden wir es eigentlich ja eher lustig, ne?
Wir fanden es halt mega witzig. Also für mich war das zu 100% ironisch alles. Deswegen umso witziger, dass Leute jetzt denken, dass wir uns da ernsthaft krass aufgeregt haben. Geil.
Ich glaube, wenn die Leute jetzt in den Podcast gekommen sind, werden die ein bisschen enttäuscht.
Wir ranten hier aber schon manchmal. Nur halt nicht so oft über Toiletten.
Nee, das stimmt. Das wird hier schon auch ein bisschen gerantet. Okay, bevor wir jetzt reingehen, will ich noch kurz was erzählen. Ich war in 3 anderen Podcasts.
Glücklich verkopft habe ich auf meiner Fahrt nach Belgien gehört. Dina, das ist geil. Und deswegen möchte ich der Kohorte sagen, hört unbedingt da rein. Ich finde es mega spannend. Es ist eine schöne Dynamik und Dina glänzt.
Okay, jetzt werde ich ganz rot. Glücklich verkopft war der erste. Das ist ein Podcast von 3 PsychotherapeutInnen, die so ganz verschiedene Themen besprechen. Ich glaube, zu Selbstwert haben die schon Sachen gemacht. Grenzen setzen. Die Folge habe ich noch nicht gehört, aber die ist ganz oben auf meiner Liste. Das sollte ich unbedingt mal lernen. Und genau, die erklären das so ganz easy und verständlich und die haben mich auch eingeladen, weil ich habe mit denen über Reality-TV gesprochen. Und es war richtig spannend. Und die Jessie von denen, die kommt auch noch bei uns zu Besuch, um mit uns über eine Folge zu sprechen. Ihr könnt ja mal sagen, welches psychotherapeutische Thema euch am meisten interessiert. Denn die hat mir gesagt, sie ist gerade noch am Überlegen, was sie am liebsten mitbringen würde und bei welchem Format. Also ihr könnt ja mal sagen, was euch am meisten interessieren würde, dann hat die vielleicht schon mal ein bisschen Inspiration.
Also damit ist gemeint auch sowas wie Ängste oder Depressionen, also so Themen, die man vielleicht auch allgemein unter Psychologie versteht, die, wo wir aber hier jetzt manchmal nicht so tief reingehen, weil das dann irgendwie zu, ja, therapeutisch wird. Aber dann können wir das.
Das ist die erste Empfehlung und der Podcast ist unten in der Infobox verlinkt. Dann zweite Empfehlung. Der Heidi Klum Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek. Da haben die so mehrere Teile, wo die so den Lebensweg von Heidi Klum beleuchten. Wenn euch Mensch gefällt, dann wird euch das, glaube ich, auch gefallen, weil das geht so ein bisschen in die Richtung, dass es so ergründet wird, die Hintergründe und sowas. Und mit denen habe ich auf jeden Fall über Körperbilder und so gesprochen.
Auch eine große Empfehlung von meiner Seite. Ich finde, der ist auch generell mega gut recherchiert und was du sagst, sehr schlau.
Gott, ich muss dir da einfach vertrauen, denn ich finde das irgendwie total schräg, mich selber zu hören. Wenn ich es dann nochmal höre, dann werde ich so kritisch und denke mir, ach, das war jetzt aber vielleicht ein bisschen zu vage, das hätte ich präziser machen können, hätte ich das und das noch sagen können, deswegen denke ich mir, es ist vorbei. So ist es jetzt. Das habe ich gesagt. Deswegen vertraue ich dir einfach mal. Danke, dass du es angehört hast. Und der dritte ist nämlich Facts and Feelings von Deutschlandfunk Nova. Da haben wir drüber gesprochen, ob man sich in Dating-Shows wirklich verlieben kann. Und die haben einmal mit mir gesprochen und auch mit Stella.
Cool.
The Bachelorette.
Ja.
Alle 3 verlinken wir in der Infobox. Hört auf jeden Fall mal rein. Es klingt, als wäre ich die ganze Zeit irgendwo gewesen. Ne? Das ist ganz spannend, weil das ist jetzt ja alles schon relativ lange her, dass ich bei diesen verschiedenen Podcasts zu Gast war. Und irgendwie kamen die jetzt auf einmal alle innerhalb von 3 Tagen gleichzeitig raus. Okay, dann. Worte der Kohorte. 2 Fragen. Nummer 1. Franzi, du hast letzte Folge eine Parfümempfehlung gegeben. Und wir haben eine Nachfrage gekriegt, weil du nennst 2 Parfüms. Einmal dieses Kamera, Wasserfallkamera. Und ein zweites, nämlich das von Nishan. Nishan? Da haben die Leute nicht verstanden, was du gesagt hast.
Ich glaube, das liegt daran, dass es mehrere davon gibt. Das wusste ich tatsächlich überhaupt nicht. Das, was ich habe, heißt Ambra Calabria.
Nishan, Ambra Calabria. Unbezahlte Werbung.
Boah, ey, wenn die eine Collab mit uns machen würden, das wäre mein Leben.
Parfüm-Collaboration.
Oh mein Gott.
Ja, ich habe auch ein bisschen, ich habe auch beim letzten Mal, als wir über Parfüm gesprochen haben, habe ich auch gedacht, Gott, das möchte ich eigentlich gar keinem erzählen. Wenn ich jetzt so zurückblicke, vor ein paar Jahren, hätte ich gedacht, Leute, die so viel Geld für Parfüms ausgeben, bei denen stimmt irgendwas nicht. Oder die haben die Bodenhaftung verloren.
Ja, aber ein guter Duft, das macht einen halt jeden Tag glücklich. Ich habe das vorher auch nicht verstanden, weil ich habe immer Yves Saint Laurent Libre benutzt, was ich auch immer noch mag. Aber das mag ich, aber das liebe ich nicht. Und jetzt habe ich diese 2 Parfums, die ich wirklich liebe, wo ich jeden Tag denke, oh mein Gott, wann kriege ich diesen Geruch wieder in meine Nase? Und das ist schon nochmal was anderes.
Ich bin bei dir. Dann, jetzt geht's zu einer Frage zur Folge an sich. Wir haben da eine ganz spannende Zusendung gekriegt. Die muss ich auf jeden Fall mal vorlesen. Und zwar schreibt eine Zuhörende: Hallo ihr beiden, zum Thema Melody. Ich sehe die Dinge an sich so wie ihr. Allerdings hat Melody im Forsthaus Rampensau über ihre traumatische Kindheit und Missbrauchserfahrungen gesprochen. Ich fände es mal interessant, wenn ihr darauf eingehen könnt, wie ambivalent das Verhalten von Frauen oft ist, die sexuelle Übergriffe erlebt haben. Man würde ja meinen, dass diese schrecklichen Erfahrungen dazu führen würden, niemanden mehr an sich ranzulassen. Dem ist meines Wissens oft nicht so. Und ich habe mich daran erinnert, Franzi, dass du vor einigen Folgen auch schon mal was dazu gesagt hast. Und ich habe gehofft, dass du auf die Nachricht auch nochmal antworten kannst.
Ja, ich würde am liebsten wieder eine ganze Folge zu der Nachricht aufnehmen, weil das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und es gibt verschiedene Ansätze, die das erklären. Denn das, was die Zuhörerin da sagt, das ist auf jeden Fall was, was man auch so findet, ne? Dass Menschen, die Missbrauchserfahrungen machen, dann häufig auch immer wieder häufiger in eher missbräuchlicheren Situationen landen. Und jetzt mal die einfachere Erklärung oder das Naheliegende ist, dass die halt lernen, dass sie keine Grenzen haben dürfen, dass Grenzen nicht gewahrt werden und daraufhin eben auch kein gutes Verhältnis zu ihren Grenzen haben, weil sie es halt nicht gelernt haben oder die mal so massiv überschritten würden. Dann gibt es aber auch zum Beispiel so analytische Theorien, die eher sagen würden, dass man versucht, das Verhalten wieder gut zu machen. So reproduziert immer wieder sein eigenes Trauma in der Hoffnung, dass, wenn es beim nächsten Mal passiert, es eben einen besseren Ausgang hat, dass man mehr Kontrolle darüber hat. Und so gibt's halt super viele Ansätze, wo man wirklich tief reingehen kann. Aber ja, erstmal ist das tatsächlich so und das ist ein großer Prädiktor für weiteren Missbrauch, eine missbräuchliche Vergangenheit zu haben. Gerade natürlich auch, wenn das in der Kindheit oder so passiert, das ist ja auch logisch. Man lernt halt eben nicht, dass man Grenzen haben darf. Man hat kein gutes Verhältnis dazu. Und dann passiert das eben auch schneller, dass man wieder in so eine Situation lernt, wieder in so eine Situation landet. Und ein anderer Grund dafür ist auch, dass Menschen, die traumatische Erfahrungen machen, nicht mehr so gut unterscheiden können, wer ist gut und wer ist böse. Weil das Bild und die eigene Intuition, Menschen zu unterscheiden, die einem gut tun oder eben nicht, auch so ein bisschen zerrüttet. Und ich finde, auch das sieht man ein bisschen in der Melodie, dass so, dass sie oft, glaube ich, ihr eigenes Bauchgefühl da auch missachtet und das nicht mehr so, ja, gut teilweise einschätzt. Aber vielleicht können wir das auch nochmal zu der therapeutischen Session mitnehmen.
Was ich auch ganz spannend fand in der Nachricht, ist ja, dass die auch nochmal darauf hinweist, was wir auch ja in der Folge schon mal gesagt haben, dass ja voll oft so dieser Stereotyp vorherrscht oder dieses Bild, dass Frauen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, dass die danach überhaupt nichts Sexuelles mehr haben wollen, sich danach völlig abschotten, keine sexuellen Partner mehr haben und nicht mal mehr angefasst werden wollen. Das ist ja so, was man denkt oder wovon viele Leute ausgehen und dass ja die Daten aber nochmal was anderes finden. Also dass die schon finden, ja, das kann so sein, aber es muss nicht, weil es halt auch viele Frauen gibt, die nach solchen Erfahrungen genau in das Gegenteil so überschwappen, ne? Mit dem möglichen Hintergrund, dass man vielleicht die Sache sich zurückerobern will, dass man jetzt so seine eigene Agency haben will, dass man eine sexuelle Erfahrung machen will, wo man aber zentral ist und dass sie dann vielleicht eher so in den anderen Fokus überschwenken. Und ich glaube, darauf hat die Nachricht auch abgezielt, ne? Dass das vielleicht auch so diese, ja, ich will es jetzt nicht, können wir es Hypersexualität von Melody nennen?
Schon. Ich habe gerade auch, als du gesprochen hast, das Wort im Kopf gehabt. Und das ist halt was Typisches nach Missbrauchserfahrungen, dass man erstmal in so eine Hypersexualisierung geht. Aus genau den Gründen, die du gesagt hast. So die Idee, ich kann mir das reclaimen und jetzt habe ich die Kontrolle. Und vielleicht auch ein, ich fühle gar nicht mehr so gut, wo meine eigene Grenze ist und was mir eigentlich gerade gut tut.
Ich habe dann auch nochmal dran gedacht, dass wir darüber gesprochen haben, du auch nochmal gesagt hast, dass das ja total oft gegen Frauen verwendet wird. Dass wir dieses Bild haben, Frauen, die Übergriffe erlebt haben, die ziehen sich danach zurück, die wollen danach gar nichts mehr. Und dass es ja aber bei nicht allen Frauen so ist und dass es dann gegen sie verwendet wird als Evidenz dafür, dass ja nicht wirklich was passiert ist. Deswegen fand ich das auch nochmal ganz richtig gut, dass wir diese Nachricht gekriegt haben, denn das kann man nicht oft genug betonen. Man kann nicht oft genug betonen, Menschen sind unterschiedlich, Menschen verhalten sich nach traumatischen oder übergriffigen Erlebnissen unterschiedlich einfach. Und wir haben ja viel gemutmaßt, warum Melody sich so verhält. Und ja, ich finde es ganz spannend. Das könnte natürlich auch eine andere Möglichkeit sein. Also vielen Dank für die spannende Nachricht. Dann kommen wir zu Abgefragt. Und zwar haben wir euch gefragt, was sagt ihr bis jetzt zu Promis unter Palmen?
Da bin ich richtig gespannt.
Es ging von Liebe es, zu ist gut, bin auch unentschlossen, gefällt mir nicht so und gefällt mir absolut nicht.
Soll ich was raten?
Unbedingt.
Ich sag, die meisten waren bei bin noch unentschlossen oder eins besser.
Die meisten Leute waren bei bin noch unentschlossen. 32%. Liebe es von 27%, ist gut 21%. Gefällt mir nicht so 18%. Und gefällt mir absolut nicht, waren 2%.
Doch ein ganz gutes Bild von.
Ich glaube, das spiegelt uns auch ein bisschen wieder, oder?
Ja.
Bin auch noch ein bisschen entschlossen. Lass uns in Folge 3 reinstarten. Hast du eine Main-Plot-Summary?
Chico Slap reagiert Kim verärgert, nennt ihn einen Hundesohn und verlangt sein Ausscheiden. Er wiederum reagiert wütend, sagt, dass sein Schlagen kein Schlagen war. Er wiederum reagiert wütend, sagt, dass das kein Schlagen war, wie sie ihn einen Hundesohn nennen kann. Und Yvonne hält zu ihm. Dann packt Kim Christus Hände und legt sie einfach auf ihre Brüste und ist selbst sauer darüber, dass er das nicht wollte. Jemand von der Produktion kommt und argumentiert mit Hilfe einer Anwältin, dass keine Straftat vorliegt, aber alle besser mit Grenzen umgehen lernen sollten. Woraufhin Chico sich entschuldigt und Cosimo nackt in den Pool steigt. Danach hält Cosimo noch eine Rede übers Glücklichsein im Reality und durch das Reptilien-Leck-Spiel werden Yvonne und Lisha zu Teamchefinnen. Nicola lässt jetzt Melody und Kim das Game für ihn ausfechten, woraufhin Kim und Nicola sich verloben. Melody konfrontiert Nicola, dass er mehreren Frauen immer dasselbe sagt und der zieht ab, weil sie ihm jetzt zu anstrengend ist. Cosimo kommt nicht auf seine Rasierpickelchen klar und Iris monologisiert wieder über ihren Herzschmerz. Kim will mit Melody die Nicola-Sache klären, die aber lässt sie abblitzen und beim Floß bauen und Eier auf dem Kopf balancieren gewinnt Team Lisha und Lisha nominiert Kim und Cosimo, woraufhin Nicola über Cosimos Nominierung weint. Claudia kritisiert Cosimo und sagt, dass er zu abwerten wird, der wiederum sie jetzt anschreit und dann wird Kim rausgewählt. Und das war's. Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben. Es war ja Karneval und dieses Jahr war was ganz Besonderes. Und weißt du warum? Weil ich, egal wo ich hingegangen bin, Kamelle dabei hatte. Also diese Süßigkeiten. Ich hoffe, es ist allen klar, was Kamelle ist. Bitte Kohort. Und mit den Koro-Kamellen war ich halt einfach extrem beliebt. Ich habe die nicht nur geworfen, sondern ich habe die tatsächlich auch verteilt. Immer wenn eine Person ein bisschen fertig aussah. Und ich würde mir einbilden, damit war ich der perfekte Energielieferant an diesem Tag, an dem häufig immer mal wieder an verschiedenen Stellen die Energie einbricht. Was ich zum Beispiel verteilt habe, waren die Bio-Energy Balls mit Himbeerfüllung oder Salted Pistachio. Beides sehr geil. Habe ich auch immer mal wieder den Tag über verteilt selber gegessen. Aber auch Nut Butter Cups, die waren auch sehr beliebt. Dark Chocolate Bites mit Strawberry und Bio Cashew Riegel Sauerkirsche. Ich kann alles davon sehr empfehlen. Ich war sehr beliebt. Ich kann es da wiederholen mit meinen Koro Kamelle.
Ich war in Karneval zu Hause. Ich war gar nicht so spaßig wie du unterwegs. Aber das macht nichts, denn auch wenn man zu Hause bleibt, ist Koro perfekt. Ich glaube, ich habe schon öfter mal erzählt, ich bin ein riesiger Otto Lengi-Fan. Vielleicht kennt ihr den. Der macht ganz tolle Kochbücher. Manchmal sind die Sachen ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall wird da immer ganz viel Tahin, ganz viel Datteln, ganz viel so mediterrane Sachen benutzt. Und ich bin ein richtiger Fan vom Tahin von Koro. Und wenn es schnell gehen muss, mache ich immer einen Salat, einen Rote-Bete-Salat. Und den will ich euch mal kurz ins Herz legen. Der geht nämlich so schnell und der ist mega geil. Ich nehme da einfach immer so ein Paket vakuumierte Rote-Bete. Die gibt's ja überall und die halten sich halt auch echt lange, dass man die zu Hause immer da haben kann, ne? Davon nehme ich ein Paket, schneide die klein in so Würfel, tue die in eine Schüssel. Dann nehme ich mir so ein Töpfchen griechischen Joghurt, weiß ich nicht, so 100, 150 Gramm. Tue dann da einen dicken Esslöffel Tahin rein und einen dicken Esslöffel Zitronensaft. Und noch einen Esslöffel entweder Agavendicksaft oder Ahornsirup oder Honig, falls ihr es gerade da habt. Mischt das alles, macht das über die Rote Bete und das ist perfekt. Ist mega geil und man hat dafür dann immer alles da.
Okay, das klingt richtig geil und wenn ich nächstes Mal bei dir bin, möchte ich das, bestelle ich das.
Das kriegst du.
Bring auch ein paar Snacks als Gegenleistung mit.
Also egal, ob ihr on the go seid, ob ihr Snacks dabei haben müsst oder ob ihr zu Hause bleibt, so wie ich, Koro kann ich in allen Lebenslagen immer perfekt begleiten.
Weil Koro der perfekte Online-Shop ist für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Denn es gibt gesunde Lebensmittel in Großpackungen, sowie Nüsse, Trockenfrüchte und Nussmus, Koch- oder Backzutaten, aber auch Non-Food-Artikel.
Und wenn ihr Koro auch ausprobieren wollt, Oder wenn ihr schon eine Liebesbeziehung habt und wieder bestellen wollt, dann haben wir auch einen Code für euch, und zwar den Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben. Und damit kriegt ihr 5% auf das ganze Sortiment. Und zwar immer wieder, nicht nur auf die erste Bestellung.
Damit geht's zurück zur Folge.
Lass uns mit der wichtigsten Frage anfangen. Oder der wichtigsten Situation. Hat Chico Kim geschlagen?
Ich würde sagen, der hat auf jeden Fall eine Grenze überschritten. Und sie herablassend behandelt. Das würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie Schmerzen hatte. Ich glaube aber auch nicht, dass sie in dem Sinne ein Drama macht, dass sie das nicht wirklich auch sich herabgewürdigt hat fühlen lassen. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt. Ich glaube, sie hat sich herabgewürdigt gefühlt. Das kaufe ich ihr ab. Wie siehst du das?
Ich würde auch, das glaube ich, nicht als Schlagen werten, sondern so eine Art Klaps. Und das finde ich nicht in Ordnung. Vor allem nicht ins Gesicht, weil es ja schon so sehr abwertend ist. Aber ja, ich würde es nicht als Schlagen werten. Aber dass Kim das nicht okay findet, bin ich völlig bei ihr.
Absolut.
Ich finde es aber total spannend, wie dann die Produktion damit umgegangen ist. Denn Kim sagt ja direkt, der muss jetzt raus. Und die sagen, wir werden das über die Nacht uns angucken. Und Kim packt schon die Koffer, weil die sagt, wenn der nicht rausgeht, dann gehe ich. Und ich habe mich gefragt, wie hättest du als Produktion reagiert? Hättest du ihn rausgeworfen?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwer zu beantworten, die Frage. Für mich ist das schon eine Art der Übergriffigkeit oder Belästigung. Denn erstens will ich noch auf ein Argument eingehen, was der Chico sagt, nämlich, dass er sagt, es kann nicht schlimm gewesen sein, weil es war alles easy, wir lachen. Und die anderen sagen auch, dass sie gelacht hat. Und das zeigt eben, dass sie falsch ist und dass sie jetzt nur Show macht. Und das ist Bullshit. Denn häufig braucht man einfach eine Weile, um zu verstehen, dass man etwas falsch findet, dass eigene Grenzen überschritten wurde. Das ist ganz natürlich. Es gibt auch diesen Überlebensmodus, fahren, oder ich übersetze ihn immer als People-Pleasing, der ganz automatisch anspringt, wenn wir in bedrohlichen Situationen sind. Oder der kann halt anspringen. Und das ist eben, dass man erstmal so beschwichtig und nett ist und so. Und das macht sie dann noch eine Sekunde, aber danach eben schon nicht mehr. Also, dass das ihre Grenzen überschritten hat, glaube ich ihr völlig. Und dann argumentiert die Produktion dann damit, dass sie ihn nicht rausschmeißen, dass eben nach der strafrechtlichen Definition von Belästigung, Grenzüberschreitung, wie auch immer man es nennen will, nichts strafrechtlich Relevantes passiert ist. Also er sie nicht geschlagen hat. So. Aber es gibt ja, also ich weiß gar nicht, warum die mit der strafrechtlichen Definition hier kommen, weil für mein Empfinden passiert das viel zu häufig, wenn was Falsches passiert, weil eigentlich wäre doch, die sind da ja auf der Arbeit eigentlich, ne? Wäre doch das eine arbeitsrechtliche Definition, die man hier nehmen müsste. Und da kann man eben schon drüber streiten, was da passiert ist. Weil damit etwas nach AGG als übergriffig gilt, ist zumindest mein Wissen, aber vielleicht kann die Juristinnenkohorte hier auch noch mal ein bisschen einspringen, ist, dass jemand etwas als grenzüberschreitend empfindet. Und das fühlt sie ja. Und das Zweite, dass es geschlechterbezogen ist. Also, dass jemand mit einem anderen Geschlecht das so nicht erleben würde. Und ich finde schon, man kann darüber streiten, ob der Chico jetzt einem Mann so ins Gesicht geslappt hätte, so von oben herab. Ganz eindeutig, finde ich, ist es nicht. Es ist schwer zu beantworten, aber es könnte darunter fallen. Und deswegen finde ich erstmal voll gut von der Produktion, dass sie das prüfen. Ich finde gut, dass jemand kommt und mit denen spricht. Ich finde gut, dass sie das darüber aufklären, dass sie sagen, hey, wir müssen mehr unsere Grenzen beachten. Ich finde nicht gut, dass sie mit diesem strafrechtlichen Pendel da kommen, weil das passiert viel zu oft, dass einfach so diese Definitionen herangezogen werden und dann, das ist auch dieses, ja, es wurde aber doch keiner vergewaltigt, also dass man so auf diese Extreme geht und sagt, deswegen darf die Person nichts sagen, das finde ich drüber. Ich finde, sie darf was sagen, ihre Grenzen wurden überschritten, aber ja, es ist auf jeden Fall was, wo man sehr viel drüber sprechen hätte müssen und ich finde halt, wenn er da rausgeschmissen werden würde, dann müsste sie halt auch schon häufiger, viel häufiger in allen möglichen Formaten rausgeschmissen werden, weil sie verhält sich auch häufig wirklich grenzüberschreitend.
Dazu kommen wir gleich noch.
Aber auch schon in der letzten Folge hat sie sich, ohne dass Nicola das wollte, auf seinen Schoß gesetzt oder ohne Zustimmung. Also auch schon in dem Format hat sie sich auch grenzüberschreitend verhalten.
Ich finde, du hast eine richtig spannende Frage aufgemacht, ob das arbeitsrechtlich relevant gewesen wäre. Und ich würde mir total wünschen, dass uns ein paar Juristinnen mal schreiben und uns fragen, wäre das ein Kündigungsgrund? Weil ich finde, das hätten die schon die Russin auch mal fragen sollen. Aber generell muss ich schon sagen, ich finde, die haben das gut gelöst, wenn ich ehrlich bin. Also vor allem für Reality-TV-Standards und was wir so die letzten Jahre miterlebt haben. Ich fand, die haben das eigentlich ganz schön gelöst. Sie gesagt haben, wir prüfen das jetzt und dass sie uns halt auch zeigen, wie am nächsten Morgen dieser Typ da reinkommt. Ich habe mich gefragt, warum Big Bosse immer so breitbeinig verkehrt herum auf dem Stuhl sitzen müssen. Das ist schon ein Move, den man kennt, oder?
Wahnsinn.
Wenn es ernst wird, kommen Männer und setzen sich so verkehrt herum breitbeinig auf den Stuhl. Ist das so eine Art Machtdemonstration? Ja, ne?
Auf jeden Fall.
Weil halt so sich so voll breit die Beine machen, das nimmt ja Raum ein, ne? Das ist ja so ein Ding von so, okay, ich bin es hier. Und wenn man sich aber so vorne herum so auf den Stuhl setzen würde, das wäre ein bisschen weird, ne? Deswegen setzt man sich vielleicht so verkehrt herum darauf, um zu demonstrieren, so, okay, ich bin hier der absolute Big Boss. Hast du schon mal eine Frau gesehen, die sich so auf den Stuhl gesetzt hat?
Höchstens für ein feministisches Fotoshooting. Aber voll. Und ich glaube, dass es bei voll vielen Sachen im Patriarchat am Ende um Raum einnehmen oder den Menschen ihren rechtmäßigen Raum wegnehmen geht. Also alleine, wenn wir an sowas denken wie Diäten oder so. Wieso sollen wir immer kleiner, immer weniger werden? Die wollen uns unseren Raum wegnehmen.
Stimmt dir völlig zu. Apropos feministisches Fotoshooting. Wir sagen ja schon seit Monaten, dass wir mal Fotos von uns brauchen. Deswegen habe ich schon einen Pinterest-Ordner erstellt, wie man auf einem Foto stark aussieht und Raum einnimmt. Und da sind tatsächlich auch diese Posen so voll breit, meine ich. Also wenn wir ein Foto machen, wenn ihr bald ein Foto irgendwo von uns sieht, so ein offizielles Foto, wir werden wahrscheinlich irgendwo breitbeinig sitzen. Das wollte ich jetzt nochmal üben.
Ordner zulassen?
Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, dass der direkt reinkam, der Mann, und sich so breitbeinig auf diesen Stuhl verkehrt herumsetzt. Das ist eine richtige Machtdemonstration, ne? Man sieht schon, die hätten uns gar nicht sagen müssen, dass er der Big Boss ist. Schon alleine an dieser Sitzhaltung hätte man sehen müssen, okay, der Mann ist sich darüber bewusst, dass, oder der will auf jeden Fall allen auch klar machen, ich bin der Big Boss.
Auf jeden Fall.
Der Big Boss. Setzt sich dahin. Ich liebe, dass sie es so zeigen und sagt, dass er es eine Anwältin geschickt haben und er sagt, dass deswegen Chico nicht geht. Ich hätte es ein bisschen schöner noch gefunden, wenn er vielleicht sagt, okay, aber das geht nicht und deswegen solltest du dich entschuldigen. Das hat er nicht ganz gemacht. Also für mein Verständnis hat der Big Boss irgendwie zu wenig dem Chico gegenüber eine Ansage gemacht. Das fand ich schade, aber der Chico entschuldigt sich ja trotzdem. Wie ernst gemeint das ist, weiß ich jetzt nicht. Denn wir haben dann später danach ja auch wieder dieses Ding, dass der beleidigt ist, weil die Kim die Entschuldigung quasi nicht annimmt. Dann sagt, ja, mehr als mich entschuldigen kann ich auch nicht. Das finde ich ein bisschen läppisch. Ich finde, möchte da nochmal dran erinnern, dass halt niemand verpflichtet ist, eine Entschuldigung von einem anzunehmen und man ist halt auch nicht entitled dazu, dass jemand anderes eine Entschuldigung von einem annimmt. Okay, aber das am Rande. Was ich ganz toll fand, ist, dass die Stimme aus dem Off nochmal ganz klar sagt, dass es wichtig ist, Grenzen zu respektieren und dass Berührungen anders wahrgenommen werden können als beabsichtigt. Fand ich ein gutes Statement. Ich fand generell das eigentlich ganz gut, wie die mit der Sache umgegangen sind.
Fand ich auch, denn sie haben es auf jeden Fall eingeordnet, problematisiert. Ich hätte es für meinen Geschmack, ich hätte es noch mehr problematisiert. Ich hätte ihnen gerne noch eine stärkere Ansage gemacht, aber gut. Wie du auch schon gesagt hast, für Reality-Standards war das wahrscheinlich eine Art Glanzleistung. Für meine Standards nicht so, aber ja.
Okay, ich würde es eigentlich so gerne zur Abstimmung machen, aber wir haben am Ende der Folge eine andere wichtige Abstimmung. Deswegen geht das leider nicht, aber ihr könnt uns das trotzdem in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Als nächstes ist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr warum, aber Yvonne ist ganz schön flirty mit Chico. Und ich finde das weird.
Weißt du, dass ich die noch nicht mal wirklich flirty finde, sondern ich finde einfach, dass die so nach männlicher Anerkennung lechzt. Und dass er halt gerade die Adresse ist, wo sie das so bekommt. Mehr als bei jedem anderen, der da ist. Weil die kannst du mir nicht erzählen, dass sie den gut findet. Also jetzt als Person. Aber der ist halt so da, vielleicht auch ihr letzter Freund. Aber ich meine, freundschaftlich wirkt das auch trotzdem. Also ich weiß nicht, ob es freundschaftlich wirkt. Ich verstehe schon, was du meinst mit dem Flirty. Gib mir einen kleinen Ick.
Na, das ist richtig fies zu sagen, aber ich sag's jetzt trotzdem. Genau das Gleiche, was du gerade beschreibst, hatte ich auch das Gefühl mit Peter. Mit dem der jetzt augenscheinlich zusammen ist. Dass die den, also vielleicht zeigt die ihre Liebe anders. Leute zeigen ihre Liebe anders, ne? Vielleicht ist das, wie sie ihre Liebe zeigt. Aber wenn ich die zusammen im Forsthaus gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, dass sie den gar nicht mag. Sondern dass sie vielleicht nur mag, dass er sie mag. Und genau das Gleiche sehe ich beim Chico. Wenn ich Peter wäre und das sehen würde, wow. Und ich dann wüsste, dass ich dafür meine 20-jährige Ehe aufs Spiel gesetzt habe oder aufs Spiel gesetzt beendet habe, es würde mir ein Schwert ins Herz rammen. Denn ja, die lechzt nach männlicher Anerkennung. Und no shame dafür, ne? Aber wer nicht?
Das sind Fakten.
Das sind Fakten.
Weißt du, wer aber weise war diese Folge? Der Cosimo.
Er hat so eine die Szene, wo er direkt danach nackt in den Pool springt.
Ja, über das nackte im Pool springen Getue habe ich ja schon hergezogen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, ich glaube, das war in der ersten Folge von Promis unter Palmen. Hört da nochmal rein. Aber jetzt, finde ich, sagt er schon irgendwie was Schönes oder was Wahres, wo ich einen wahren Kern gesehen habe. Er redet nämlich über Menschen im Reality und dass die immer viel zu viel wollen und deshalb irgendwie auch keine Liebe finden, weil die so schnelllebig und so schnell bei was in Anführungsstrichen Besseren immer sind, dass das halt nicht zu funktionieren scheint. Und ich finde, der hat da einen Punkt. Und ich musste an einen Effekt denken, über den ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, nämlich den Choice Overload Effekt. Und der besagt, dass zu viel Wahlmöglichkeiten zu einer geringeren Wahrscheinlichkeit für einen Kaufabschluss führen. Also wenn wir zu viele Möglichkeiten haben, ist es immer unwahrscheinlicher, dass wir tatsächlich etwas kaufen. Das ist eigentlich auch so ein ökonomischer Effekt. Der wird aber auch viel in der Psychologie erforscht. Nämlich unter anderem auch im Dating-Kontext. Es gibt nämlich zum Beispiel Studien zu Dating-Apps und die zeigen genau das, dass zum Beispiel sowas wie Tinder zu einer Art Shopping-Mentalität führt. Auch je größer das Angebot wird, dass man eben nicht mehr richtig sich die Profile anguckt, nicht mehr richtig guckt, wer sind die Menschen, sondern eben immer so ein bisschen im Hinterkopf hat dann wahrscheinlich, ach, vielleicht kommt was Besseres und dadurch sich nicht entscheidet. Und irgendwie referiert der Cosimo für mich da so ein bisschen zu diesem Effekt und ich glaube, da ist ein wahrer Kern dran.
Cosimo ist auch ein vielschichtiger Typ.
Viele Schichten zieht er aber auch gerne aus. Ungefragt. Immer wieder.
Apropos ungefragt, jetzt kommt hier eine Kracherüberleitung. Wir müssen über Christo und Kim sprechen. Du hast es vorhin schon erwähnt. Es war auch schon in vorherigen Folgen ein bisschen zu sehen und jetzt eskaliert's. Ich fasse kurz zusammen. Kim hat ja Bock auf Christo und Christo hat schon in den vorherigen Folgen gesagt, er ist da raus. Er hat es nett gemacht, muss man sagen. Ich finde, er hat eine sehr freundliche, aber bestimmte Abfuhr schon in den vorherigen Folgen geleistet. Aber das ist Kim völlig egal. Und jetzt in dieser Folge sehen wir so eine Szene, wo sie sich irgendwie wieder auf ihn draufsetzt, seine Hände nimmt und die dann an ihre Brüste macht.
Was sie nicht versteht, ist, dass Nein, Nein heißt. Und das regt mich auf. Das ist sehr basic, das Wissen eigentlich. Und immer wieder sind Leute so verwirrt davon, dass ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und er hat, wie du gesagt hast, schon auf elegante Art mehrmals Nein gesagt. Und diese Situation, die toppt für mich hier alles. Also jemanden einfach, also Brüste, die Brüste anfassen zu lassen, die Hände zu nehmen. Also schon das auf den Schoß setzen ist eigentlich ein Schritt zu weit, nachdem er ja mehrmals signalisiert hat, eigentlich will er nicht. Aber dann noch seine Hände an ihre Brüste zu nehmen, das ist ja wirklich eine intime Geste. Es geht gar nicht. Und so unklar ich auch bei der Situation davor war, das hier ist für mich klare Belästigung. Und ich finde es umso schlimmer, dass das irgendwie nicht problematisiert wird, wo ich auch immer wieder dran denke, dass es halt auch natürlich klar nicht unserer Stereotypenvorstellung davon entspricht, was Belästigung ist, weil in unseren Köpfen Belästigung meistens etwas ist, was von Männern an Frauen passiert, was daran liegt, dass die meisten Belästigungen so passieren. Aber trotzdem sollte das ja nicht dazu führen, dass wir sie nicht mehr erkennen, wenn es halt andersrum ist. Und am allerschlimmsten finde ich an dem Ganzen ihre Reaktion darauf, dass er die Grenze zieht. Weil sie ist dann wiederum beleidigt, anstatt dass sie sagt, oh, sorry, dass ich hier was gemacht habe, was du nicht wolltest, düst sie so, ja, super schnippig beleidigt ab, wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Du wusstest genau, der hat da keinen Bock drauf. Du dachtest, du treibst das ganze Spiel weiter und jetzt auf einmal bist du die Beleidigte? Das ist eine klare Schuldumkehr. Ist wirklich, wirklich nicht cool.
Und ich habe auch das Gefühl, dass das wieder so eine Situation ist, wo Geschlechterstereotype auch einfach mal wieder der ganzen Sache zugrunde liegen und viel erklären. Denn ich glaube, was du gerade schon gesagt hast, dass wir so ein Bild haben, dass Männer nicht belästigt werden, Das ist die eine Sache. Und ich glaube, wir haben ja andererseits aber auch so klare Stereotype über Männer, ne? Nämlich, dass die so hypersexuell sind, dass die immer Bock haben, dass eine Frau nur gut genug aussehen muss. Und dann sind die auf jeden Fall am Start. Und ich glaube, dass so dieses Bild, was vorherrscht, halt auch dazu beiträgt, dass man davon ausgeht, dass Männer überhaupt nicht belästigt werden können, weil die ja, Stereotyp gesehen, immer Bock haben.
Und das ist halt richtig schlimm, weil das schlussendlich dazu führt, dass ja selbst auch hier wieder, und wir hatten das ja schon bei Ibis, bei diesen Geschichten von Timur und Pierre, die von ihrem ersten Missbrauch erzählt haben, dass sie das gar nicht so eingeordnet haben. Und ich glaube, beim Christus das ähnlich. Der problematisiert das nicht so krass, obwohl man schon dem ansieht, dass es nicht cool für ihn ist, eindeutig. Das finde ich so traurig. Und wie du sagst, es bricht nicht nur mit dem Stereotyp des immer geilen Manns, es bricht ja auch mit dem Stereotyp des starken Mannes, der sich ja auch einfach wehren kann in so einer Situation. Also der ja, weil Männer ja zugeschrieben wird, dass sie immer stark und wütend und dominant sind, der ja in so einer Situation klar auf den Tisch haut und sagt, und jetzt verpiss dich so ungefähr, macht er nicht. Und deshalb kann es dann schon keine Belästigung sein nach der allgemeinen Wahrnehmung. Und das ist schlimm. Also Geschlechterstereotype, ich weiß, wir brauchten keinen Beweis dafür, aber die sind für niemanden gut. Dann ist das jetzt vielleicht der letzte Beweis für manche.
Und was mir hier auch nochmal aufgefallen ist, du weißt es nicht, aber Kim hat anscheinend überhaupt nichts dazugelernt, denn die ist ja schon mal aus einer Show geflogen. Oder ich weiß, wir wissen nicht, ob es deswegen war, aber sie hat auf jeden Fall bei Temptation Island auch schon mal, war sie sehr übergriffig einem Mann gegenüber. Oder nee, lass uns benennen. Sie hat schon mal einen Mann sexuell belästigt und er hat danach geweint.
Mein Gott, was geht bei Kim?
Ja, da ist sie auf so einen Vergebenen irgendwie von hinten draufgesprungen. Habe ich zumindest jetzt in meinem Kopf diese Szene. Ich weiß nicht, ob das eine akkurate Erinnerung ist, aber in meinem Kopf, wie ich mich gerade noch daran erinnere, ist, dass sie von hinten so auf ihn draufgesprungen ist und ihn dann einfach geküsst hat.
Und wie schlimm ist das denn auch, wenn du da bei Temptation bist, um deine Treue zu testen? Dann wirst du belästigt und weißt nicht, ob das so ausgelegt wird. Je nachdem, wie die das schneiden, dass das ein Betrug ist, obwohl du das gar nicht wolltest.
Und das wurde bei Temptation Island auch überhaupt nicht richtig eingeordnet. Die Kim war dann halt einfach weg, aber das wurde da nicht richtig eingeordnet. Und ich hätte mir gewünscht, dass es auf jeden Fall vielleicht mit der angesprochen wurde, dass sie es vielleicht reflektiert und dann nicht mehr belästigt. Aber anscheinend nicht.
Einfach nicht okay.
Ich kann mir vorstellen, die Kim wirkt für mich schon auch oft so, als hätte die so auch sehr klassische Geschlechterstereotype internalisiert. Und wahrscheinlich hat die so dieses Denken von so, okay, Männer sind immer geil und ich sehe sehr gut aus, gibt's gar keine sexuelle Belästigung. Aber so ist es halt nicht.
Und ich habe immer das Recht, mir das rauszunehmen, wenn ich da Bock drauf habe, scheiß auf die andere Person.
Nicht cool.
Aber die Formate, denen sollte schon viel dran gelegen sein, beziehungsweise den Produktionen, das zu verhindern, weil das die Menschen einfach kaputt macht. Das schadet Menschen, das macht die weniger produktiv. Die haben dann weniger Bock auf die Systeme und alles. Es hat so viele negative Konsequenzen, dass ein sicheres Arbeitsumfeld schaffen für alle Personen wirklich das Ziel sein sollte. Eigentlich aber auch das Minimum.
Ich gedacht, dass wir hier eine Lanze nochmal für Christo brechen. Geht weiter mit Melody. Beziehungsweise mit Kim und Melody. Denn der Christo zieht ja eine klare Grenze. Und Kim sagt daraufhin, dann gehe ich halt zu Nico. Und Überraschung, es klappt. Und es ist so ein richtiges Déjà-vu-Erlebnis zu Are You The One, oder? Da haben wir doch eigentlich genau diese Storyline schon mal gesehen, dass quasi zwei Frauen Lust haben auf Nico. Nico hat beiden das Gefühl gegeben, dass er Lust auf sie hat. Und dann streiten sich die Frauen, während Nico daneben sitzt und aus Bequemlichkeit, und ich bin mir relativ sicher, dass es einfach Bequemlichkeit ist, sitzt er einfach dazwischen und sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum die sich hier streiten.
Na, du weißt, was er sagt. Der sagt, ich bin Single.
Nico ist Single und sitzt einfach und bezieht keine Stellung. Wow.
Ich weiß einfach nicht, wer dieser Nicola ist. Ich weiß nicht, was der will im Leben. Ich verstehe das nicht. Ich habe selten ein passiveres Wesen gesehen.
Und was Nico hier auch nochmal macht, und das haben wir auch schon bei Ayesuman gesehen, ist, dass wenn er dann damit konfrontiert wird, dass er sich dann diesem es ist mir alles zu stressig Ding bedient. Und dann quasi, und ich habe schon das Gefühl, dass das Frauen ja schon unter Druck setzt, weil Frauen, wir wollen nicht stressig sein, wir wollen natürlich das Cool Girl sein. Und dass Nico dann sagt, dass mir hier alles zu viel Stress, wenn er dafür darauf angesprochen wird.
Und das macht er ja auch mit der Melody. Sie macht alles zu stressig, ne? Und das ist halt so ein Witz, weil der ist so maximal passiv. Und ich habe das Gefühl, so eine Passivität, die wird ganz häufig verwendet, um sich hinter so einer vermeintlich guten Fassade zu verstecken. Man ist dann ja gut, man hat ja nichts Böses, aktiv nichts Böses gemacht. Man ist ja quasi nur da, die anderen machen ja. Und das ist halt einfach Bullshit. Weil wenn man keine Grenzen zieht, kein Rückgrat hat, nur passiv ist, dann schadet man genau deshalb einfach Menschen auch. Ich finde, das sieht man hier. Weil wenn man keine Stellung bezieht, dann ist man nicht ehrlich, man ist nicht authentisch, man zeigt nicht, was man wirklich will. Und das ist mitunter genauso oder viel verletzender, als wenn man aktiver Menschen sagt, was man will. Und deswegen regt mich das auf. Wirklich diese Passivitätsstrategie ist ein Auslöser bei mir, macht mich maximal wütend.
Und dass Frauen, die was ansprechen, dann quasi als verrückte Stressorinnen gelabelt werden. Das gefällt mir gar nicht. Das ist ein richtiges Silencing-Tool, was Frauen ruhig stellen sollen. Weil man damit ja quasi sagt, oh, du bist eine hysterische, komplizierte. Bitte höre auf.
Nicola macht mich so wütend.
Ich bin bei dir. Auf meiner Liste steht, ich möchte kurz einwerfen, das mit den Augenpads, das wirkt bei mir.
Dina, ich war doch mit meiner Freundin im DM vor ein paar Tagen und wir waren vor dieser vermeintlichen Wellnessreise, die eine Survival-Reise wurde, und haben diese Augenpads gesehen. Und sie sagt noch zu mir, ich weiß, dass sie nichts bringen und ich brauche die trotzdem, weil wir so viel Reality gucken. Wir brauchen die jetzt. Und wir haben für jeden Tag welche gekauft, die wir nicht benutzt haben, weil wir nur gefroren haben. Aber das wirkt, ne? Man braucht das dann.
Ich habe mir noch vor ein paar Monaten gedacht, so, was stimmt nicht mit euch? Ich weiß ja, dass das nicht wirkt. Dass es viel Müll produziert. Aber vor allem jetzt nochmal bei Promis unter Palmen und vor allem Lisha, die hat das ja konstant auf. Ich sehe das oft, dass mein Denken sich verändert hat, dass ich mir jetzt denke, ich brauche auch diese Augenpads.
Man sieht doch die Lisha mehr mit Augenpads als ohne, oder?
Ja.
Das ist doch krass. Ich brauche die aber auch. Und jetzt bin ich aber auch schon so, dass von mir selbst am Rechtfertigen, dass ich denke, aber es fühlt sich danach doch schon auch besser an, oder? Fühlt sich doch schon besser an.
Es ist wieder dieser Mir-Exposure-Effekt, ne? Dass wenn wir etwas einfach die ganze Zeit immer wieder sehen, dass das Familiarität schafft, dass wir uns dann irgendwie dran gewöhnen und dann finden wir es auf einmal gut. Wirkt.
Wir finden es gut, wir finden es glaubwürdiger, wir denken, es bringt was. Wir haben einfach wirklich auf so vielen Sachen, die man messen kann, eine positivere Einstellung.
Ich finde es gut. Iris und Yvonne.
Die Storyline nervt mich mega. Ich erfahre auch eigentlich nichts Neues. Yvonne hat Iris Körper abgewertet. Das hat mich nicht überrascht in der Vergangenheit. Das tat ihr weh. Kann ich total nachvollziehen. Und bei Yvonne denke ich mir die ganze Zeit, wie laut kann man Pick Me schreien? Und gleichzeitig denke ich mir auch, Iris könnte das Ganze jetzt langsam auch mal hinter sich lassen. Und das ist voll fies, das zu sagen. Weil jede Verarbeitung hat ein anderes Tempo. Das sehe ich. Und gleichzeitig denke ich, dann ist vielleicht ja jetzt der Zeitpunkt, in dem man nicht in ein Format geht, um das Ganze noch 5-mal aufzuwühlen, mit der Person, die einem den Schaden zugeführt hat. Also in einer nicht vorhandenen Abgrenzung, sondern immer wieder in den Schmerz, sondern halt der Zeitpunkt, an dem man zu Hause damit arbeitet, vielleicht in der Therapie, wenn man das nicht gut verarbeitet bekommt oder mit irgendeiner Art von Unterstützung. Weil das ist ja irgendwie alles, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her und ich sehe die nur auf der Stelle tanzen.
Ich sehe das schon auch und andererseits, als sie in dieser Situation ist, wo die mit Lisha redet, das hat mir schon Gänsehaut gemacht. Und dass sie sagt, 20 Jahre waren Peter und ich ein Team, die kannten sich schon aus der Schule. Und dann kommt diese Yvonne dazwischen und sorry, mein Gefühl sagt einfach, die Yvonne hat gar keinen Bock auf den Peter, die wollte einfach berühmt werden. Und dann 20 Jahre, also offensichtlich sollten wir auf Peter sauer sein und denken so, Alter, was stimmt nicht mit dir? Aber das finde ich schon einfach krass. Diese Yvonne kommt da rein, schnappt sich den Typ nach 20 Jahren. Okay, warte, jetzt klingt es so wieder, als wäre es Yvonnes Schuld, ne? Es war Peters Schuld. Noch
Claudia wäre nicht glücklich mit dir.
Claudia wäre nicht glücklich mit mir. Okay, warte, lass mich doch mal versuchen. Also, 20 Jahre zusammen und dann lässt deinen Partner dich einfach links liegen. Wegen einer, die den, glaube ich, gar nicht so toll findet. Dann kommt die auch noch und hat den Nerv, dich dann auch noch zu bodyshamen. Das ist doch einfach schrecklich. Stelle ich mir schrecklich vor. Und dann willst du Lisha die Geschichte erzählen und sie will überhaupt nicht zuhören, sondern ihre eigene Geschichte da reinmachen. Ich habe mit Iris gefühlt in dieser Folge. Das tat mir leid.
Also ich habe ein bisschen aber auch Lisha gefühlt. Weil ich dachte, also ein ausgewogenes Gespräch ist das ja nicht. Und ja, man kann natürlich ein bisschen auch so das emotionale Auffangbecken von der Person sein, aber wahrscheinlich war sie das auch schon viel für Iris. Und ein Gespräch wäre ja schon auch, guck mal, das habe ich erlebt. Und dann sagt die andere Person, ja, ich kann relaten, weil guck mal, das war bei mir so. Aber das entsteht ja gar nicht. Vielleicht haben die es auch fies geschnitten.
Aber ich finde, man hätte auch, finde ich, an Lishas Position, in Lishas Position hätte man merken können, die will kein Gespräch, die will sich das von der Seele reden. Und da kann man vielleicht auch mal kurz sich zurücklehnen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es gibt auch viel zu, von der Seele zu reden. Also gerade mit dem Bodyshame-Thema und so, da stimme ich dir total zu. Das ist auch einfach viel zu verarbeiten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Format der richtige Ort dafür ist.
Nee, da bin ich völlig bei dir. Und die Yvonne, die lässt auch nicht locker. Hast du verstanden, was an diesem Tisch passiert, wo auf einmal Yvonne weinend in Chicos Arme stürmt?
Ich habe das gar nicht verstanden.
Ich habe die ganze Situation nicht verstanden. Ich fand es ein bisschen wild und ich war auf jeden Fall Christo, denn der sitzt ja auch völlig ineinander und sagt, er blickt überhaupt nicht durch. Und das habe ich verstanden.
Das habe ich auch verstanden.
Es war für mich ein bisschen einfach so eine Yvonne-Vorstellung. Für die bin ich nicht da.
Irgendwie nicht.
Nee.
Ich kam mir auch ein bisschen fies vor, aber dann habe ich auch die ganze Zeit geguckt, ob ich da wirklich Tränen rollen sehe. Ich habe es ja nicht gesehen.
Kann auch weinen ohne Tränen. Man kann auf jeden Fall ja auch verzweifelt sein ohne Tränen.
Stimmt auch.
Ich werde in diesem Leben kein Yvonne-Fan mehr.
Man kann auch den Effekt, von dem man auf andere hat, mögen, wenn man traurig ist. Nämlich, dass sich jemand kümmert und dass da jemand da ist. Und auch das ist nicht zu verurteilen. Und trotzdem weiß ich nicht, wie tief die Traurigkeit da gerade war oder was. Also ich blick das einfach nicht.
Weißt du was? Ich glaube, dass Chico und Yvonne ein Perfect Match sind. Denn Chico springt ja unnormal darauf an. Das ist genau sein Ding, ne? Eine dramatische Frau, die sich weinend in seine Arme wirft und wo er der starke Mann sein kann.
It's a man.
Okay, damit gehen wir in die Nominierung. Ich fasse es kurz zusammen. Kim ist raus. Ich hätte das nicht gedacht. Ich bin traurig. Kim ist übergriffig, offensichtlich. Und trotzdem irgendwie hätte ich sie gerne noch weiter dabei gehabt. Gott, das klingt schrecklich, das zu sagen, ne? Es tut mir leid, aber das ist die Wahrheit. Ich bin traurig, dass sie raus war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt final raus ist. Ich denke, dass die irgendwie wiederkommen wird, denn die wird ja auch teuer gewesen sein.
Ich finde das auch so zufällig irgendwie, wie die da rausfällt. Ich habe da die ganze Zeit nicht mit gerechnet, obwohl der Chico das ja ganz genau geplant hat. Aber dann wäre mir lieber gewesen, sie wäre wegen der Belästigung ausgeschieden als deshalb.
Ja. Ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall Folge 3. Und bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen,
wird's ernst.
Erstmal die gute Nachricht. Es gibt diese Woche wieder 2 Folgen. Heute habt ihr Promis unter Palmen gehört. Und morgen das Sommerhaus der Normalos. Denn ich konnte mich davon noch nicht verabschieden. Ich liebe das. Es hat mich unnormal abgeholt. Wir haben uns deswegen eigentlich vorgenommen, okay, dann machen wir diese Woche 2 kurze Folgen. Wenn ich auf die Uhr gucke, hat das heute schon wieder nicht ganz so gut geklappt. Und wir wissen nicht genau, was wir jetzt machen müssen.
Aber dafür haben wir euch. Denn stimmt doch mal gerne unter der Folge ab, was euch zurzeit am besten gefällt. Ist es Promis unter Palmen oder ist es das Sommerhaus? Und Dina, ich habe ein bisschen Angst vor dir. Ich werfe ein verbotenes Wort ein. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber Germany's Next Topmodel?
Auf gar keinen Fall.
Auch nicht, wenn da jetzt Männer sind?
Auf gar keinen Fall.
Manu.
Aber dann möchtest du Germany's Next Topmodel machen?
Irgendwie will ich das jetzt. Ich will jetzt das mit den Männern gucken. Ich finde das spannend. Und ich dachte mir, wir können auch einfach mal nochmal was ganz anderes machen. Also ich würde vorschlagen, dass die Kohorte uns einfach auch Formate noch in die Kommentare schreiben kann. Und wir können ja mal gucken.
Okay. Also wir stehen vor einem Problem, denn wir können vor allem jetzt im März, weil wir auch noch die Live-Show haben, nur eine Folge die Woche machen und wir wissen nicht, was es sein soll. Soll es Promis unter Palmen sein? Soll es das Sommerhaus der Normalos sein? Oder soll es was anderes sein? Ich wusste nicht, dass die Option besteht.
Bei mir schon.
Okay, ich veto Germany's Next Topmodel.
Das wusste ich.
Vor allem nicht, wenn wir nebenbei so Kracher-Formate haben. Eigentlich hätte ich gesagt, wir skippen Promis unter Palmen und machen dafür das Sommerhaus. Aber die neue Folge Promis unter Palmen, die endet mit einem richtigen Banger anscheinend. Ich habe die noch nicht gesehen, aber ich habe das gerade im Internet gesehen.
Kohorte wird entscheiden.
Okay, ihr werdet entscheiden. Stimmt unter dieser Folge ab. Womit soll es weitergehen? Mit dem Sommerhaus der Normalos oder mit Promis unter Palmen?
Aber bevor ihr das macht oder während ihr das macht, ist mir ganz egal. Oder nachdem ihr das macht, gebt ihr uns 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr uns bewerten könnt. Liked, teilt und kommentiert unsere Beiträge. Aktiviert die Glocke und alles, was man so machen kann. Und bis morgen küsse ich die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.